So, guten Morgen zusammen. In dem Predigttext von heute geht es um ein altbekanntes Gleichnis. Tatsächlich habe ich bis vor kurzem gedacht, dass es sich bei dieser Geschichte, die Jesus erzählt, um eine wahre Begebenheit handelte. Aber es ist ein Gleichnis. Das heißt nicht, dass es nicht doch das ein oder andere Mal zu so einer Situation gekommen ist, aber Jesus erzählt dieses Geschehen ganz bewusst als ein Gleichnis. Und er benutzt diese kurze Erzählung, um einen Sachverhalt aufzudecken. Wenn Christus ein Gleichnis erzählt, soll sich der Leser oder Hörer selbst in dieser Erzählung wiederfinden können. Und er ist eingeladen oder vielmehr aufgefordert, seine eigene Situation zu erkennen, zu überdenken und zu verändern. Von Jesu Wort wissen wir, dass es nie leer zurückkehrt, sondern dass es ausrichtet, was Christus gefällt und dass es durchführt, wozu Christus es gesandt hat, Jesaja 55, 11. Es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert, Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also denkt bitte daran, heute während der Verkündigung schwingt Christus sein Schwert. Es dringt tief in dein Herz hinein, es trennt sowohl Mark als auch Bein. Es trennt, es schafft Parteiungen, schwarz und weiß, Licht und Finsternis, scharfe Böcke, links, rechts, breiter Weg, schmaler Weg, Errettung, Verderben. Jesu Wort schafft Parteiungen. In diesem Gleichnis gibt es zwei Parteien. Und du, wenn du nicht genau weißt, wo du vor Gott stehst, du wirst dich auf eine Seite stellen müssen. Du wirst dich auf eine Seite stellen müssen. Vielleicht wirst du auch denken, ach, was soll ich hier Partei ergreifen? Ich bin nicht wie der eine, auch nicht wie der andere. Ich habe nichts mit dem Geschehen zu tun. Solche Probleme habe ich nicht. Wenn du das denkst, dann bist du vom Vater der Lügen, in dem kein Funken Wahrheit steckt, vom Teufel selbst betrogen worden. Wenn du denkst, du müsstest dich nicht ganz klar positionieren, weil du vielleicht beide Parteien irgendwie so komisch findest, dann hast du dich schon mehr als deutlich positioniert. Dann ist alles klar, dann hast du verloren. Noch viel schlimmer, bist du verloren. Seien wir heute also mutig und ehrlich und was es auch kosten mag, wir positionieren uns. Lukas 18, Verse 9 bis 14. Lukas 18, Verse 9 bis 14. Er, also Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die meisten kennen dieses Gleichnis. Wir finden hier einen Pharisäer und einen Zöllner. Schauen wir uns zuerst den Pharisäer an. Der Pharisäer ging nicht gerechtfertigt in sein Haus hinab. Und das hört sich schon mal nicht gut an. Was genau bedeutet, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber schauen wir uns den Pharisäer mal an. Klar, heute ist der Begriff Pharisäer sehr negativ beladen. Ein Pharisäer, wir wissen alle, das steht dafür, dass ein Mensch ein Heuchler ist. Damals, so ein Pharisäer, er kannte die Schriften des Alten Testaments, er hatte sie, die Schriften studiert. Jeder Pharisäer kannte die Schriften wahrscheinlich besser als du und ich. Ist eigentlich eine gute Sache. Und dieser Pharisäer behauptet sogar noch, er sei kein Räuber, kein Ungerechter, kein Ehebrecher und nicht so ein übler Betrüger wie der Zöllner. Vielleicht stimmt das ja auch so größtenteils. Vielleicht hatte er noch nie jemanden so richtig betrogen oder beklaut. Vielleicht hat er noch nie die Ehe gebrochen und vielleicht war er wirklich nicht so ein Abzocker wie der Zöllner. Also er kannte das Alte Testament wahrscheinlich auswendig und verhielt sich auch noch ziemlich korrekt. Also mal ganz ehrlich, der Pharisäer scheint sehr vieles richtig zu machen. Ich glaube, ich wäre gern so ein toller Typ wie der Pharisäer. Ich bin ja schon froh, dass ich weiß, dass das Alte Testament 39 Bücher hat. Aber frag mich nicht, was in 3. Mose 4, Vers 5 steht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der Pharisäer, der hätte das bestimmt erzählen können. Ich bewundere die Menschen, die viele Verse aus der Bibel auswendig können. Ich wünschte, in meinem Gehirn würde sich weniger Mathe, weniger Fußball, weniger Angeln befinden. Dafür viel mehr Bibelverse. Ich musste beim EBC letztens 10 Verse oder 8 Verse, ich weiß nicht mehr, auswendig lernen. Das war so anstrengend. Aber im Mathestudium mal eben das griechische Alphabet auswendig lernen und zur Zwischenprüfung 4 Bücher voller Formen, Beweise, Sigma hoch Pi, Jota hoch Logarithmus, macht jetzt keinen Sinn, egal. Ja, das war kein Problem, das ging alles. Oder frag dich mal bitte, wie viele Elfmeter Oliver Kahn 2001 im Champions-League-Finale gehalten hat. Oder wer die Elfmeter 2012 verschossen hat, Robben, Ole Schweinsteiger, rechter Innenpfosten, links raus, 21:1 Ecken nach 90 Minuten, das kann ich alles erzählen. Ich weiß noch viele, viele Details mehr über alle Spiele seit den 90er Jahren. Wahrscheinlich schütteln manche schon jetzt innerlich mit dem Kopf. Oh Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Ingo. Ich habe damit ja keine Probleme. Ich wünschte mir oft, ich hätte all meine Zeit, die ich in das Lernen von Matheformeln oder zum Gucken von Fußballzusammenfassungen auf YouTube investiert habe, in das Studieren des Wortes Gottes gesteckt. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Ich würde jetzt auch mehr Bibelverse auswendig können. Ich frage mich so oft, was habe ich all die Jahre eigentlich getan? Was habe ich nur getan? O Vater im Himmel, bitte, vergib mir. Ich bete so oft, Vater, bitte schenk noch ein paar Jahre, dass ich dein Wort studieren kann. Bitte. Lass mich noch ein bisschen am Leben und lass mich keinen einzigen Zentimeter von deinem Wort abweichen. Ich wünschte, ich würde so viel wissen wie der Pharisäer. Kein Wunder, dass er im Volk so angesehen war. Ich glaube, ich hätte zu dem auch aufgeschaut. Warum ist der Pharisäer dann eigentlich der, ich sag mal, der Böse hier in der Geschichte? Und dazu fastet er noch 2-mal in der Woche. Er gibt auch regelmäßig seinen Zehnten von allem. Das ist ein toller Mann, so gottesfürchtig, oder? Ach ja, und er betete auch bei sich selbst. Er betete in diesem Gleichnis nicht für die Außendarstellung, um zu prahlen, wie toll er reden und beten kann, damit bloß alle sehen, wie heilig er ist. Nein, da war nur Gott und er. Wenn man betet, um zu prahlen, klar, das ist falsch, das ist heuchlerisch. Aber das tut dieser Pharisäer noch nicht einmal mehr. Wir lesen, dass er für sich betet. Warum wird er nicht gerechtfertigt vor Gott? Dagegen schauen wir uns den Zöllner an. Wenn du ein Zöllner warst, dann warst du sehr unbeliebt und nicht angesehen. Warum war das so? Man muss sich ein bisschen in die damalige Zeit hineinversetzen. Israel war damals von den Römern besetzt. Die Römer hatten das Land erobert und die waren bei den Juden daher logischerweise alles andere als beliebt. Damit Rom seinen Staatshaushalt finanzieren konnte, hatte es an vielen Stellen Wegzoll verlangt. Das waren meistens zentral gelegene Brücken, Stadttore oder Durchgänge. In der Regel eben Örtlichkeiten, die man als Reisender kaum umgehen konnte. Die Zöllner, die Rom eingesetzt hatte, waren aber in der Regel keine römischen Bürger, sondern Leute aus dem jeweils besetzten Land, also im Falle des Neuen Testaments eben Juden. Hier haben also Juden, die Zöllner, gemeinsame Sache mit der ungeliebten Besatzungsmacht Rom gemacht. Und alleine das wird sicherlich nicht unbedingt zu großer Beliebtheit der Zöllner geführt haben. Diese Zöllner bekamen aber von Rom meist kein festes Gehalt, sondern durften sich ihr Gehalt auf den Wegzoll eben aufschlagen. Also wenn ein Zöllner beispielsweise 4 Euro, beziehungsweise damals war die Währungseinheit Denare, an Zoll verlangt hat, musste er davon womöglich nur 3 Denare an Rom abgeben. Ob die Zöllner den Aufschlag selber bestimmen konnten oder ob es ein fest von Rom vorgeschriebenen Satz gab, weiß ich nicht. Es ist allerdings sehr regelmäßig vorgekommen, dass die Zöllner einfach mehr verlangt haben, als nötig war, beziehungsweise als ihnen zustand. Deswegen ermahnte Johannes der Täufer sie auch in Lukas 3,13, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Zöllner waren daher meistens sehr reiche, aber auch sehr unbeliebte Leute, da sie ihren Reichtum auf Kosten des Volkes bekommen hatten. Also, dass der Zöllner unbeliebt war, das verstehe ich absolut. Wenn ich das nächste Mal hier im Hit einkaufen gehe, für 20 Euro und die Kassiererin sagt einfach 120 Euro, steckt sich 100 Euro ein, dann gehe ich das nächste Mal zum Aldi. Und wenn die Kassiererin da aber das Gleiche abzieht und das nächste Mal im Penny auch, dann vergeht mir langsam die Nächstenliebe mit den Kassiererinnen. Warum soll so jemand der Gute hier in der Geschichte sein? Der Zöllner zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Dagegen spendet der Pharisäer von allem seinen zehnten Teil. Das ist nicht fair. Hat der Pharisäer nicht allen Grund dazu, auf den Zöllner herabzublicken und Gott zu danken, dass er nicht so ist wie er? Warum wird dann der Zöllner gerechtfertigt von Gott? Ich verstehe, dass die Pharisäer sich über Jesus beschwerten, als er immer wieder mit den Zöllnern und Sündern zusammensaß und aß. Er hätte sich doch ihnen, ich sag mit den Pharisäern, anschließen können und in ihre Partei eintreten können. Er hätte sich mit den tollen und angesehenen Leuten zusammentun können. Aber Jesus tut das nicht. Es kommt noch viel schlimmer. All das Gute, das der Pharisäer tut, all sein Wissen, es nützt ihm nichts. Es kann ihn nicht rechtfertigen vor Gott. Es nützt nichts. Gar nichts. Aber der Zöllner, von dem wir nur wissen, dass er ein übler Kerl war, unbeliebt wegen seiner betrügerischen Taten, er wird gerechtfertigt. Es ist ein Irrtum, auf den die Welt schon seit Jahrtausenden reingefallen ist. So tickt der Mensch. Wir wollen einander mit unseren guten Taten gefallen. Wir imponieren einander, um so die Zuneigung oder Aufmerksamkeit oder Liebe unseres Gegenübers zu bekommen. Bei Menschen funktioniert dieses Prinzip auch ganz gut. Wir beeindrucken unseren Chef über Jahre hinweg. Vielleicht steigen wir dann irgendwann mal eine Sprosse auf der Karriereleiter auf und wir projizieren dieses Prinzip auf Gott. Du lässt dich ab und zu mal im Gottesdienst blicken, singst sogar mit, lässt sogar mal 100 Euro für die Kirchenkasse springen, bist du deinen Nachbarn und Kollegen immer nett. Das sind doch alles Sachen, die Gott gefallen, oder nicht? Gott will doch, dass wir nett zueinander sind. Wieso kann ich Gott damit überhaupt gar nicht beeindrucken? Wieso konnte der Pharisäer Gott überhaupt nicht beeindrucken? Wieso bringen deine bloßen Taten dich keinen Zentimeter näher zu Gott? Die Frage wollen wir gleich klären. Hier sind erstmal die Fakten. Gott ist nicht beeindruckt von deinen 100 Euro. Auch nicht von deinem schönen Gesang. Ganz im Gegenteil. In Amos 5, 21 bis 23, da spricht Gott zu Israel, die hatten damals ein ähnliches Problem wie der Pharisäer. Ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich erst gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Wieso um alles in der Welt hasst Gott die Brandopfer und Speisopfer und Festversammlungen Israels? Hat er sie doch selbst eingeführt? Wieso findet Gott solche drastischen Worte? Ich hasse, was ihr tut. Der Pharisäer aus unserem Gleichnis hat Gott selbst nicht eingeführt, dass man den zehnten Teil spenden soll. Hat Gott selbst nicht das Fasten eingeführt und geboten, dass man nicht Ehe brechen soll und so weiter. Der Pharisäer hält das ein, aber wird nicht gerechtfertigt vor Gott. Und das bedeutet, dass er von Gottes vollständigem Zorn getroffen wird. Hölle! Gott, was ist los? Wir tun und machen und machen. Du hasst uns? Gott, weißt du überhaupt selbst, was du willst? Die Israeliten sollten Opfer hier und Opfer da bringen, Feste hier und da einhalten und jetzt hast du sie auch noch dafür? Der Pharisäer gibt seinen Zehnten, fastet und verhält sich ganz korrekt. Und jetzt trifft ihn ein vollständiger Zorn. Gott, du scheinst so ungerecht zu sein. Was ist der Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner? Der Pharisäer stellt sich selbstbewusst neben den Tempel, blickt auf sich selbst und sieht all das Gute, das er getan hat. Er sieht ausschließlich das Gute, das er getan hat. Der Zöllner dagegen, er traut sich noch nicht einmal mehr an den Tempel ran, wie wir lesen, dass er in der Ferne stehen blieb. Und er schlägt sich auf die Brust. Er sieht ausschließlich das Schlechte, das er getan hat. Er traut sich noch nicht einmal mehr in den Himmel zu schauen, so sehr schämt er sich für seine Sünden. Er würde den Anblick Gottes nicht ertragen, wie ein kleines Kind, das in der Schule eine 5 geschrieben hat und dann nach Hause zu Mama und Papa kommt. Ich weiß noch, wie das war. Hier, Mama, eine 5. Noch viel schlimmer, er schlägt sich auf die Brust. Nicht, weil er sich verschluckt hat. Nein, wenn sich jemand in der Bibel auf die Brust schlägt, dann hatte derjenige eine furchtbare. wenn nicht die allerfurchtbarste Erkenntnis, die ein Mensch haben kann. Wir finden diesen Ausdruck vor allem noch in einem anderen Zusammenhang. Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die meisten wissen, worum es hier geht. Der Tag, an dem Christus wiederkommt, um Gericht zu halten. Christus kommt wieder. Derjenige, den du dein ganzes Leben lang verleugnet hast. Und in einem Moment wird dir klar, dass alles wahr ist und dass es zu spät ist. Offenbarung 1,7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Diese Erkenntnis wird so furchtbar sein. Wir lesen von den Menschen, die Christus abgelehnt haben und schlussendlich erkennen werden, dass sie in Rebellion gegen ihn gelebt haben. Offenbarung 6, 16, 17. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wenn du dir auf die Brust schlägst, das ist der Moment, in dem dir klar wird, du kannst in Gottes Gericht nicht bestehen. Schlagartig vergisst du alles, was hinter dir liegt, all deine Freuden, die du im Leben hattest, deine Reichtümer, deine Arbeit, dein Urlaub, deine Vergnügen, dein Fußballverein, deine Autos, dein Kontostand. Nichts interessiert dich mehr. Du bist vollständig von einem einzigen Gedanken eingenommen. Du kannst in Gottes Gericht nicht bestehen. Und du weißt, es gibt kein Entkommen mehr. Das ist die bitterste Erkenntnis, die ein Mensch haben kann. Sie dringt tief in dein Herz hinein und erschüttert dich, sodass in der Regel dein ganzer Körper anfängt zu zittern und dir schlecht wird. Und du weißt, es gibt keinen Ort, keine Zuflucht mehr, nirgendwo nichts, lieber fallen die Berge auf mich. Bitte, Berge, fallt auf mich herab, dass ich bloß nicht vor das Angesicht Gottes treten muss. Und dieser letzte Tag, die Bibel spricht von einem schrecklichen Tag, der große und schreckliche Tag des Herrn, Joel 3, 4, Malachi 3, 23. Und unser Zöllner hatte genau das verstanden. Er fürchtete sich vor dem Angesicht Gottes, traute sich noch nicht einmal mehr in den Himmel zu blicken, denn er wusste, ihn muss das Gericht Gottes treffen. Psalm 51, 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und alles, was unser Zöllner sagen kann, war: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner blickt auf sich selbst, überführt vom Heiligen Geist, und alles, was er sieht, ist seine eigene Schuld. Der Pharisäer aber blickt auf sich selbst und er sieht alles außer seine eigene Schuld. Er sieht ausschließlich seine guten Taten. Der Zöllner aber sieht keine einzige seiner guten Taten. Der Zöllner weiß, was Gott ihm anrechnen wird: seine Schuld. Und wenn die nicht bereinigt ist, dann hat er keine Chance. Frag dich bitte, wenn du auf dich selbst blickst, versuchst du auf deine vermeintlich guten Taten zu blicken und glaubst, dich damit vor Gott rechtfertigen zu können, so wie der Pharisäer oder zuvor Israel es tat, dann bist du verloren. Dann hast du keine Chance. Der Tag kommt, an dem wirst du dir auf die Brust schlagen. Wenn du stirbst, dann vor Gottes Thron. Oder wenn du Jesu Wiederkehr erlebst, dann bist du einer von denen, die zu den Bergen rufen werden. Und ab heute weißt du auch, was du rufen wirst. Dieser Tag rast unaufhaltsam herbei. Allein Gottes Gnade ist es, diesen Tag noch ein klein wenig auf sich warten lässt. Es gibt nur einen Grund, warum Gott diesen Tag noch etwas hinauszögert. Damit du noch einmal die Gelegenheit bekommst, vor Gott einzugestehen, dass du gesündigt hast. Ich sag dir was, so wie der Zöllner sich gefühlt hat, so haben wir Kinder Gottes uns alle gefühlt, als uns bewusst wurde, dass wir vor Gott nichts vorzuweisen haben. Ich war 13 oder 14 Jahre alt, eine total coole Socke. Innerlich zwar das totale Weichei, aber nach außen hin immer cool und lässig. Ich war gerade aus dem Kino gekommen, habe einen total bescheuerten Affen-Horrorfilm geguckt. Dann bin ich von da aus zu einer Evangelisationsveranstaltung in der Stadt gegangen, damit meine Mutter mich von da aus wiederum mit nach Hause nehmen konnte. Ich war dann ein bisschen zu früh da, also habe ich mir noch die Predigt von Wilhelm Pahls angehört, der ein oder andere wird ihn kennen. Und da hat es mich getroffen. Eben noch saß ich im Kino und habe mir Affen angeguckt, die Menschen töten und umgekehrt. Und kurz darauf sitze ich zwischen vielen, vielen Leuten. Junge Mädchen, vor denen ich eigentlich cool sein wollte. Und auf einmal kann ich nicht mehr. Ich rutsche auf meinen Platz hin und her und dachte nur, nein, 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 jetzt bloß nicht weinen. Aber Christus hatte sein Schwert geschwungen und mich getroffen. Zu spät, ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance, gegen das Heulen anzukämpfen. Ich wusste, ich habe auch keine Chance im Gericht Gottes. Ich habe gar nichts mehr. Ohne Christus habe ich alles verloren. Christus hatte sein Schwert geschwungen und mich tief ins Herz getroffen. An diesem Abend bin ich gestorben und von Neuem geboren. An diesem Abend habe ich mein Leben Christus übergeben. Alles, was ich sagen konnte, war, Vater im Himmel, ich habe gesündigt, vergib mir. Psalm 51, 19. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, oh Gott, nicht verachten. Jesus hat versprochen, der Heilige Geist würde kommen, um uns von Sünde zu überführen, Johannes 16, 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie toll wir sind, was wir alles richtig machen. Nein, um uns von Sünde zu überführen, um zu erkennen, wie machtlos wir vor Gott sind. Die meisten kennen Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Rühmst du dich deiner Taten? Redest du viel gut von dir selbst? Ist es dein Wissen, vielleicht sogar dein Bibelwissen, das dich aufbläht? Dann bist du genau wie der Pharisäer. Dann kannst du dir sicher sein, es ist nicht der Heilige Geist, der in dir wirkt. Spurgeon, man nennt ihn auch den Fürsten der Prediger. Er lebte im 19. Jahrhundert und er ist seit jeher für viele ein Glaubensvorbild. Er sagte, gab es irgendetwas in mir, das mich vor Gott empfohlen hätte? Nein, ich lege alles ab. Ich hatte nichts, was zu meinen Gunsten zählte. Als Gott mich rettete, war ich der elendste, verlorenste und verdorbenste Mensch der Welt. Ich lag vor ihm wie ein Kind in meinem Blut. Wahrlich, ich hatte keine Kraft, um mir selbst zu helfen. Oh, wie verdorben fühlte ich mich und wusste ich, dass ich es bin. Wenn ihr etwas Lobenswertes an euch hattet, ich nicht. Ich gebe mich damit zufrieden, aus Gnade errettet zu sein, aus unvermischter reiner Gnade. Ich kann mich keiner Verdienste rühmen. Wenn du das kannst, ich nicht. Eberhard Dahm hat uns beim EBTC mal die Frage gestellt. Der Mensch kann nur in sündloser Perfektion vor Gott erscheinen. Richtig oder falsch? Der Mensch kann nur in sündloser Perfektion vor Gott erscheinen. Stimmt das? Wenn das so wäre, dann hätte keiner eine Chance. Dann hätte keiner eine Chance. Aber genauso ist es. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, 21 bis 24, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. All deine guten Taten, wenn du nicht an Christus glaubst und dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, sie werden dir alle nicht angerechnet werden. Keine deiner guten Taten wird dir angerechnet. Davon abgesehen, deine guten Taten, wenn sie nicht aus Liebe zu Gott geschehen, die sind keine guten Taten. Die 100 Euro, die du gespendet hast, hast du gespendet, weil du hier vielleicht ein paar Leute sympathisch findest oder um dein Gewissen zu beruhigen? An Weihnachten hast du laut mitgesungen, nicht weil du Gott liebst, sondern weil das Event ganz nett war. Oder um dein Gewissen zu beruhigen. Und du magst denken, ja, aber meinem Nachbarn gestern habe ich doch wirklich gerne den Ketchup geliehen und auch gar nichts dafür zurückverlangt. Absolut selbstlos. Ja, frag dich bitte, hast du es aus Liebe zu Gott getan? Hast du es aus Gehorsam gegenüber Gott getan oder Gottesfurcht? Gib zu, als du deinem Nachbarn den Ketchup gegeben hast, hattest du dabei null an Gott gedacht. Da war null Gehorsam gegenüber Gott oder null Liebe zu Gott, null Gottesfurcht. Und jedes Kind weiß, Alles mal null ist null. Eine gute Tat mal null ist null. Also tu nicht so, als hättest du irgendwas Gutes für Gott getan. Was soll er dir anrechnen? Vielleicht hast du die 100 Euro gespendet, weil du dir ein paar Punkte bei Gott sammeln wolltest. Vielleicht. Allerdings ist das Einzige, was Gott interessiert, das Einzige, das Gott dir anrechnet, dein Glaube daran, dass Jesus Christus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaube an den Sohn Gottes und dann tu Gutes und spende und opfere, weil du Christus liebst. Ich muss einen kleinen Sprung machen und noch ein paar Minuten auf einen anderen Punkt eingehen. Dieses Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, das kreist jetzt schon seit einiger Zeit in meinem Kopf. Und es hat richtig, richtig graue Wolken und viele, viele Tränen in meinem Leben mit sich gebracht. Nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir uns nicht auch manchmal wie der Pharisäer verhalten. Klar, wir haben erkannt, dass wir Sünder sind, aber wie gerne erkennen wir auch die Sünde in unserem Bruder und erheben uns über ihn. Im Prinzip ist es eine Sache, die wir täglich beobachten können, in unserem eigenen Herzen. Wie oft erheben wir uns über unseren Nächsten, über unseren Bruder, unsere Schwester, zeigen mit dem Finger, halten uns für etwas Besseres. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie er oder sie. Der oder die, die haben ja Probleme mit dieser Sünde oder mit jener Sünde. Wir halten uns für etwas Besseres. Ich war so erschrocken über mich selbst letztes Jahr. Ich habe über eine Person, nicht von hier, einmal richtig meine Meinung von meiner Familie rausgelassen, schön von oben herab, weil ich mich für etwas Besseres hielt und ihren Rat überhaupt nicht annehmen wollte. Hat 2 Monate gedauert oder so, bis ich heulend vor meiner Familie saß, kaum ein Wort rausbekam und schluchzte. Wie konnte ich es jemals wagen, schlecht über diese Person zu sprechen? Wie kann ich, derjenige, der voller Fehler ist, noch mit dem Finger auf andere zeigen und mich über andere erheben? Ich bin der Größte, ich bin der Allergrößte. Ja, ich will es nicht sagen. Oder noch ein anderes Beispiel, das mir sehr zu denken gegeben hat. Da saßen wir letztes Jahr mit ein paar Leuten, auch keiner von hier, zusammen und ich habe erzählt, dass ich viele, viele, viele CDs weggeschmissen habe. Musik, die dem Herrn mit Sicherheit keine Ehre macht. Und ich habe gesagt, dass mir das wirklich schwer fiel, mich von diesen CDs zu trennen. Und doch weiß ich, dass es richtig war. Und einer saß mir gegenüber und fing an, mich auszulachen, zeigte mit dem Finger auf mich, lachte sich kaputt und sagte vor allem, Ingo, damit habe ich ja überhaupt keine Probleme. Und wir saßen alle im Kreis und wussten alle ganz genau, Junge, wir kennen dein Leben, du bist der krümmste Stock auf der ganzen weiten Welt. Das hat keiner gesagt, aber das stand bei allen auf der Stirn geschrieben. Wieso tust du gerade so, als wärst du etwas Besseres? Wenn wir Sünden an unseren Geschwistern sehen, dient das nicht dazu, uns aufzuspielen, uns besser zu fühlen. Nein, wir wissen, dass es manchmal schwer ist, aus den Fängen des Teufels herauszukommen. Und unser Interesse liegt allein darin, unserem Bruder aus der Sünde herauszuhelfen. Deswegen ermahnen wir ihn. Wir ermahnen einander aber nicht, indem wir uns aufspielen und zeigen, wie viel besser wir doch sind, sondern mit dem ständigen Bewusstsein, dass wir selbst elendige, erbärmliche Sünder sind. Na, was man leider immer wieder beobachten kann, und ich befürchte auch an mir, Gott sei mir gnädig, dass ich nicht täglich in diese Falle Satans tappe. Gib einem Menschen ein bisschen Wissen oder Bibelwissen an die Hand oder ein bisschen Ansehen und er läuft Gefahr, dass er aufgebläht wird. Genau wie unser Pharisäer aus Lukas 18. Oder die Korinther, eine völlig verkorkste Gemeinde im Neuen Testament. Gott hatte sie in seiner großen Gnade mit vielen Gaben ausgestattet. Und was tun sie? Sie bilden sich etwas darauf ein. Sie spielen sich auf und verfangen sich gleichzeitig in schweren Sünden. Sie sollten ein Zeugnis Christi in dieser Welt sein und Christus widerspiegeln, doch in ihrem Stolz sind sie zu einer warnenden Schande geworden. 2000 Jahre später und die ganze Welt weiß immer noch, was die getrieben haben. Aber Gott sei Dank, sie haben Buße getan und sind umgekehrt. Aber jeden Tag laufen auch wir Gefahr, dass wir uns aufblähen, uns über andere erheben. Paulus schreibt an Timotheus, welche Eigenschaften die Menschen in den letzten Tagen der Weltzeit auszeichnen werden. 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Prahlerisch, überheblich, verleumderisch, aufgeblasen. Das sind alles Eigenschaften, die die verdorbene Menschheit vor allem in den letzten Tagen kennzeichnet. Die Bibel spricht von schlimmen Zeiten. Denn die Menschen werden sich genau durch diese Charaktereigenschaften auszeichnen. Willst du schlimme Zeiten in deiner Familie erleben? Sei aufgeblasen. Willst du schlimme Zeiten in deiner Gemeinde erleben? Sei aufgeblasen. Willst du, dass Leute sich von dir abwenden? Sei aufgeblasen. Haben sich Leute von dir abgewandt? Dann frag dich, bist du vielleicht aufgeblasen? Die furchtbaren Charaktereigenschaften der gottlosen Menschen in den letzten Tagen. Wie viel mehr müssen wir darum ringen, im Gebet und durch Gottes Gnade, in diesen letzten Tagen der Weltzeit nicht diesen Eigenschaften zu verfallen, sondern ein gutes Zeugnis Christi zu sein. Er, der in vollem Ausmaße vorlebte, was es bedeutet, nicht aufgeblasen, sondern demütig zu sein. Ich habe, was ich jetzt vorlese, schon in einer anderen Predigt erwähnt, aber ich möchte das nochmal aufgreifen. Johannes 13, Vers 35, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist eine Liebe, die andere höher achtet als sich selbst. Aber andere höher zu achten als sich selbst, ist etwas Unnatürliches. Es gehört zur menschlichen Natur, zur menschlichen gefallenen Natur, dass der Mensch sich selbst höher achtet als seinen Nächsten. Aber den Nächsten höher zu achten, ist etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, das wir aus uns heraus nicht tun können. Wenn Christus aber mein Herr ist, wenn mein Denken vom Heiligen Geist geprägt ist, wenn mein Herz wirklich demütig ist, wenn ich mit Christus lebe und meine Freude an ihm finde, so betrachte ich mich als ein armes, schwaches Geschöpf. Ich sehe mein tägliches Versagen. Ich kann mich nicht meiner Werke rühmen. All das Gute, das mein Handeln hervorgebracht hat, hat Christus in mir bewirkt. Ich kann mich mit nichts anderem als mit der Gnade Christi rühmen. In mir selbst erblicke ich nur Fehler. Die ganze Fülle der Gnade sehe ich nur in Christus. Indem ich sie sehe und auch von ihr Gebrauch mache, fühle ich, was für ein elendes Werkzeug ich bin. Ich merke, dass mein Fleisch mich hindert und schwächt. Blicke ich aber auf meinen Bruder, so sehe ich alle Gnade, die Christus über ihn ausgegossen hat. Ich sehe ein Kind Gottes und alle guten Eigenschaften in meinem Bruder. Ich erblicke die Gnade in meinem Bruder und nicht das Böse, das in seinem Herzen vorgeht. Ich kann ja auch gar nicht in sein Herz sehen. Böses sehe ich aber in mir, wenn der Heilige Geist mich überführt. Bei meinem Bruder sehe ich alle Güte, alle Gnade, allen Mut und alle Treue. Dein Bruder, der nun Tempel des Heiligen Geistes ist, der in Christus Jesus ist. Wenn der Heilige Geist ihn annimmt, wenn der Heilige Geist in ihn, in deinen Bruder einzieht und zu ihm sagt, du bist mein Tempel, dann solltest du deinem Bruder mit größter Hochachtung und mit größter Wertschätzung begegnen. Auch wenn er in eine andere Gemeinde geht, die nicht so ganz nach deinem Geschmack ist. Wie kannst du es jemals wagen, schlecht über einen anderen Christen zu reden oder nur zu denken? Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Warum denkst du, du wärst etwas Besseres? Nur weil du selbst vielleicht nicht mit Sünde A deines Bruders kämpfen musst, glaub mir, dein Sündenkatalog reicht mindestens von B bis Z und bei mir kommt noch das griechische Alphabet obendrauf. Hältst du dich für etwas Besseres? Denkst du, du wärst heiliger als dein Bruder oder deine Schwester? Denkst du, du bist heiliger als der Heilige Geist selbst? Denk darüber nach, was du tust und wie du über andere Christen urteilst. Wenn der Heilige Geist in deinem Bruder wohnt, weil dein Bruder Christus bekennt und sich Christus unterwirft, verachte und verurteile ihn nicht, begegne ihm nie lieblos, sondern stets mit absoluter Hochachtung. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir übereinander schlecht reden, wenn wir übereinander schlecht denken, dann sündigen wir. Wir müssen schon auf unsere Gedanken achten. Herr, bewahre unsere Gedanken. Und jeden Gedanken wollen wir im Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. 2. Korinther 10, 5. Man soll uns daran erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Johannes 13, 35. Diese Liebe ist nicht geprägt von falscher Toleranz. Das heißt, diese Liebe wird nicht auf Kosten der Wahrheit gelebt. Die weltliche Kirche, die Hure aus der Offenbarung, lebt diese falsche Liebe in vollen Zügen aus. Sie schafft Liebe, indem sie das Wort Gottes abschafft und es verschleiert bis zur Unkenntlichkeit. Das ist eine falsche Liebe. Nein, die Liebe, die wir praktizieren, geschieht nicht auf Kosten der Wahrheit. Aber die Liebe zu deinen Geschwistern, mit der du sie höher achtest als dich selbst, ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie prahlt nicht. Tut nicht groß, ist frei von Selbstsucht, kennt keine Bitterkeit, trägt nichts Böses nach. Sie hat keinen Gefallen am Unrecht. Alles trägt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie. Leider gibt es Kinder Gottes, die immer wieder Charakterzüge des Pharisäers annehmen. Tief im Inneren haben sie verstanden, dass sie Sünder sind und dennoch ist ein Großteil ihres Fokus auf die Sünden ihrer Geschwister fixiert. Ach, tut das gut, wenn ich sehe, wie viel besser ich doch bin. Im Vergleich zu dem da sind meine Sünden gar nicht so schlimm. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein Kind Gottes, dem ein riesiger Haufen Sünde vergeben wurde, ohne dass du etwas dazugetan hast, der du rein aus Gottes Gnade lebst, stehst, gehst, sitzt, atmest und Vergebung erfahren hast, wenn du dich trotzdem über deinen Nächsten erhebst. Wir haben gerade gelesen, was dann passiert. Lukas 18, 14. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Gott wird dich zerbrechen. Gott wird dich zerbrechen und dich eines Besseren belehren, in seiner großen Gnade. Denn du musst Christus ähnlicher werden in deinem Leben. Und dazu gehört, dass du demütig wandelst, wie Christus. Demütigst du dich aber nicht selbst, wird der Herr es sein, der dich zerbricht, damit du Demut lernst. Und das tut weh, je nach Schweregrad deines Hochmuts. Und Gott weiß, einige von uns wissen, wie weh das tut, wenn der Herr einen zerbricht. Du denkst, du kannst nie wieder aufstehen. Wenn der Herr dich zerbricht, dein einziger Wunsch wird es sein, Herr, lass mich bitte noch einmal an den Anfang zurück, bevor all meine Probleme angefangen haben. Und dann lass mich keinen einzigen Zentimeter von deinem Wort abweichen und niemals hochmütig werden. Aber weil das nicht geht, weil du nicht zurück kannst, weil das Leben keine Generalprobe ist, wie man so schön sagt, weil du verstanden hast, dass du in deinem eigenen Hochmut dein Leben gegen die Wand gefahren hast, wünschst du dir, du wärst tot. Ich bin mir sicher, einige von uns wissen, wovon ich rede. Vater im Himmel, bitte, lass mich nie wieder auch nur einen einzigen Zentimeter von deinem Wort abweichen. Lass mich nie wieder hochmütig werden. Glaub mir, ich zittere darum. Denn mittlerweile habe ich verstanden, was Jesus gemeint hat, als er sagte, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Jeden Tag habe ich im Kopf, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Psalm 119,5. Herr, sei mir gnädig, lass mich nie wieder hochmütig werden und halt mich fest an deinem Wort. Und ich bete so oft, Herr, bitte schenk mir Weisheit, dass ich nie wieder hochmütig werde und auf Abwege gerate. Aber wenn das doch passiert, wenn ich doch wieder auf Abwege gerate, Herr, zieh mich zurück auf deine Wege und Herr, wenn es sein muss, dann schlag mich auch wieder. Und zwar sofort, wenn ich auch nur auf die kleinsten Abwege gerate. Denn hast du dich einmal in deinem Hochmut zu weit wegbewegt von den Wegen des Herrn, hast du dich aufgebläht und bist du stolz geworden, wenn der Herr dich dann schlägt, wenn der Herr dich dann zerbricht, und dann sind das Schmerzen, die du noch nie erlebt hast und du denkst, du stehst nie wieder auf. Der Herr selbst wird es dann sein, der dich dann wieder aufrichtet. Aber erst, wenn du deine Lektion gelernt hast. Deswegen entscheide dich selbst dafür, im Zerbruch vor dem Herrn zu leben. Demütige dich vor dem Herrn. Nirgendwo in der Bibel steht, dem Aufgeblasenen ist der Herr gnädig. Nein, dem Demütigen ist der Herr gnädig. Lukas 18, 14. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit zu den Kindern Gottes. Nun nochmal zu denen, die nicht genau wissen, wo sie vor Gott stehen. Ich habe vorhin zu Beginn gesagt, dass es in unserem Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner zwei Parteien gibt und dass du Partei ergreifen musst. Du wirst zwangsweise Mitglied in einer Partei sein, beziehungsweise du wirst dich mit einer Person identifizieren müssen. Bist du froh, dass du nicht so bist wie der Zöllner? Bist du froh, dass du nicht mit Sünden beladen bist? Dass deine guten Werke dich schon irgendwie ins Himmelreich befördern? Dass du im Gericht Gott deine guten Werke dann vorhalten kannst und so irgendwie an ihm vorbeikommst? Dann bist du der Pharisäer. Dann bist du verloren. Wenn du hier rausgehst, dann bete ich, dass du eins mit deinem ganzen Herzen sagen kannst. Du bist der Zöllner. Voll mit ekelhafter Sünde bis oben hin. Nichts hast du geleistet, dass du vor Gott treten dürftest. Rühme dich mit nichts. Schlag auf deine Brust. Heute. Gib zu, du hast verloren vor dem großen, heiligen Gott. Einzig und allein seine Gnade, welche erschienen ist in Christus Jesus, ist es, die dich gerecht macht vor Gott. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch einmal Spurgeon zitieren. Er sagt in einer Predigt: Mir ist klar geworden, dass ich verloren bin. Ich verdiene es. Und wenn mein Bruder gerettet wird, kann ich nicht darüber murren. Wenn Gott mich verdirbt, verdiene ich es. Aber wenn er meinen Nebenmann rettet, hat er das Recht, mit den Seinen zu tun, wie es ihm beliebt. Und mir ist aber kein Anrecht unterschlagen worden. Spurgeon fragt: Kannst du das von Herzen sagen? Kannst du das von Herzen sagen? Dann bist du dorthin gebracht worden, wo du sein solltest, wo der Geist Gottes dich haben will. Wenn es heute Morgen so ist, dann gehe hin in Frieden. Gott hat dir deine Sünden vergeben. Nun, ich möchte noch ein letztes Mal kurz zurück auf unser Gleichnis kommen. Es endet mit dem Schuldeingeständnis des Zöllners und mit seiner Rechtfertigung. Hier endet das Gleichnis. Aber ich kann euch sagen, wie es weitergeht. Wenn Gott einem Menschen die Sünden vergibt, dann geschieht das größte Wunder, das die Bibel verspricht. Christus macht frei. Christus macht frei von aller Schuld. Es ist keine bloße Theorie, dass wir unsere Sünden da irgendwie ins Kreuz werfen sollen. Es ist keine bloße, dahergeplapperte Metapher, die sich irgendwie nett anhören soll. Es ist Wahrheit. All die Last, die du mit dir rumgeschleppt hast, Christus nimmt sie auf sich. Christus ist wirklich für deine Sünden am Kreuz gestorben. Du musst sie nicht länger tragen. All deine Schuldgefühle, deine Heilsungewissheit, dein schlechtes Gewissen, das dich knechtet. Alles, was dich daran hindert, freimütig zu Gott zu kommen, Christus nimmt es weg. Durch den Sohn werden wir mit Gott versöhnt. Johannes 8, 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn das passiert, dann weißt du, dass es Christus war, der dich frei gemacht hat. Du rühmst dich nur noch an Christus, nicht mehr an dir selbst oder an deinen eigenen Taten. Er hat dich frei gemacht. Deine neu gewonnene Freiheit beruht allein auf Christus. In ihm finden wir unsere Freude, unseren Frieden und unsere Ruhe. Und dann wirst du auch keine Angst mehr haben, vor Gott zu treten, denn du weißt, Christus hat dich mit Gott versöhnt. Du musst dir keine Argumente mehr überlegen, warum Gott dich toll finden könnte. Alles, was dich gerecht macht vor Gott, hat Christus getan. Alles hat Christus getan. Er ist der Mittelpunkt unseres Glaubens, der Mittelpunkt unseres Lebens. Alles verdanken wir Christus. Amen. Ja, lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Wer will, kann in kurzen Sätzen beten. Ich schließe dann ab.